SWR 2 Wissen.
Mit dem Thema Trauern angesichts der Katastrophe, Rituale des Gedenkens. Gedenkfeiern nach Attentaten oder Katastrophen haben ihre eigene Dramaturgie, ihre eigene symbolische Zeichensprache und ihre eigene mediale Intensität und damit auch mediale Präsenz. Die Formen des Innehaltens und Abschiednehmens werden jetzt auch wissenschaftlich erforscht. Der Liturgiewissenschaftler Professor Benedikt Kranemann von der Universität Erfurt leitet ein Forschungsprojekt zu diesen Aspekten und darüber will ich mit ihm reden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Kranemann, für welche Unglücke oder Katastrophen haben Sie sich im Rahmen des Forschungsprojekts genau interessiert?
Der Ansatzpunkt war für uns die Trauerfeier nach dem Amoklauf an einem Erfurter Gymnasium vor einigen Jahren. Das war so der erste Ansatzpunkt, dass wir gefragt haben, wie sehen solche Feiern eigentlich aus in einer ja doch sehr pluralen und hier in Ostdeutschland auch sehr säkularisierten Gesellschaft. Und wir haben dann eine ganze Reihe, bedauerlicherweise, von Feiern in den nächsten Jahren gehabt. Also ich erinnere nur an Winnenden, auch ein Amoklauf in einer Schule. Erinnere an die Love Parade in Duisburg, die Trauerfeier für die Toten eines Flugzeugabsturzes in Köln und noch relativ in frischer Erinnerung die Trauerfeier für die Toten nach einem Amoklauf in einem Einkaufszentrum in München.
Und Sie interessieren sich ja als Liturgiewissenschaftler ja. für besondere Fragestellungen. Ja. Aber jetzt mal zuerst ein Liturgiewissenschaftler. Was macht der?
Der beschäftigt sich eigentlich gar nicht mit solchen Feiern, sondern er befasst sich klassisch, traditionell mit ja konfessionell geprägter Liturgie, also meinetwegen dem Ablauf der Messfeier, der Geschichte des Kirchenjahres, der Frage, wie Taufliturgie in verschiedenen christlichen Konfessionen aussieht, vielleicht mit dem Verhältnis von jüdischer und christlicher Liturgie und ähnlichen Dingen. Und dieses Feld, was wir jetzt bearbeiten, ist eigentlich etwas Neues. Ich halte es aber für ein zukunftsträchtiges Feld, dass wir fragen, wie sehen Liturgien aus, wie sehen religiöse Rituale aus, die unter Beteiligung von Religionsgemeinschaften, hier den Kirchen, inmitten einer pluralen Gesellschaft gefeiert werden.
Das heißt aber auch, Sie sind schon mal davon ausgegangen, dass es sich hauptsächlich bei diesen Trauerfeiern, Gedenkfeiern um religiöse Feiern handelt.
Davon sind wir ausgegangen, weil das in Deutschland bislang der normale Fall ist. Wenn man dann einmal davon absieht, dass es natürlich auch Staatsakte gibt, die einen anderen Charakter tragen, aber die Trauerfeiern, die wir in Deutschland untersuchen können, sind alle religiös geprägt.
Gab es vor diesem Amoklauf an einem Gymnasium in Erfurt auch schon Trauerfeiern, die sehr stark in den Medien präsent waren? Also ja. Für die Sie sich dann nicht interessiert haben, aber mir geht es einfach um so eine geschichtliche Entwicklung.
Ja,
Seit wann gibt es das?
Also diese Feiern in der Art, wie wir sie jetzt untersuchen, sind auch mit dieser medialen Wirkung ein relativ junges Phänomen. Ich erinnere mich noch an den ICE-Unfall, die Katastrophe
Eschede.
Bei Eschede. Ja. Da tauchte das auf und da wurde, ich würde sagen, eine sehr bewegende ökumenische Feier auch in der Öffentlichkeit präsent gemacht. Es hat das sicherlich in der Vergangenheit auch schon mal gegeben, nach größeren Terroranschlägen, dass solche Dinge übertragen wurden. Aber es hat in den letzten Jahren interessanterweise eine andere Dimension bekommen und auch eine ganz andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen durch das Fernsehen.
So, jetzt reden wir wahrscheinlich über diese andere Dimension oder man könnte auch nochmal fragen, was für Aspekte hat Sie an diesen Feiern konkret interessiert als Liturgiewissenschaftler? Ging es Ihnen um eine bestimmte Symbolsprache?
Ja, also zunächst mal untersuchen wir die Abläufe. Das ist schon ganz interessant zu sehen, wie von Ort zu Ort, von Anlass zu Anlass. Ja, es gibt bestimmte Grundkonstanten, gibt aber dann doch auch die Abläufe variieren. Also die Frage, wie stehen Gottesdienst und Staatsakt zueinander? Was für Texte werden verlesen? Welche Zeichenhandlungen spielen eine Rolle? Was uns insbesondere interessiert, sind natürlich die Zeichensprachen, also jenseits von ja eindeutig religiös geprägten Texten, wie beispielsweise Bibeltexten und so weiter. Die Frage, mit welchen Zeichen, mit welchen Symbolen versucht man das, was Menschen in dieser Situation bewegt, zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Und dabei ist interessant, dass man ja sehen kann, dass es Zeichen gibt, die jetzt nicht auf eine Religionsgemeinschaft festgelegt sind, sondern die über die Konfessionen und Religionsgemeinschaften hinaus etwas zum Ausdruck bringen können. Das können Blumen sein, das können Kerzen sein, das können andere Elemente sein.
Sie haben gesagt, es ist manchmal von Ort zu Ort verschieden Und es gibt aber eine Grundkonstante. Das heißt, man könnte auch sagen, es geht immer um eine Variation von so einer grundsätzlichen Struktur. Wie sähe die denn aus Ihrer Erfahrung?
Die grundsätzliche Struktur sieht so aus, dass wir zunächst mal einen Raum haben, in aller Regel einen Kirchenraum, in dem wir diejenigen haben, die sich hier versammeln, um zu trauern, und diejenigen, die dem Gottesdienst vorstehen, den Gottesdienst leiten. Also das, denke ich, hat jeder vor Augen, so die Grundsituation eines solchen Kirchenraumes. Was konstant auftaucht, sind Bibeltexte. Da haben wir aber schon Unterschiede. Hier in Erfurt war es so, dass ja eine Zusammenstellung unterschiedlicher Bibeltexte, die dem Anlass und den Verstehensmöglichkeiten angemessen ausgesucht worden waren, verlesen wurde. Wir haben andere Orte, wo biblische Perikopen, also zusammenhängende Texte verlesen werden. Altes und Neues Testament, Psalmen, mal keine Psalmen. Das wäre das eine. Das zweite, was wir haben, eine sehr große Rolle von Musik und Gesang. Zum Teil ist es also Instrumentalmusik, Trauermusik, die der Situation angemessen ist. Zum Teil sind es Chorwerke, zum Teil singt die versammelte Gemeinschaft. Gebet spielt eine Rolle, Fürbitte spielt eine Rolle. Und dann gibt es eben immer wieder Zeichenhandlungen, die in dieser Situation zum Tragen kommen.
Welche zum Beispiel?
Was eigentlich konstant auftaucht, übrigens nicht nur in Deutschland, das gibt es auch in anderen Ländern, ist das Handeln mit Kerzen. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Wenn ich noch mal an München erinnern darf, dort hat man für die Toten...
Also München, das war der Amoklauf. Einkaufszentrum?
Ganz genau, ja. Und in der Münchner Kathedrale fand also ein Trauergottesdienst statt. Dort waren im Kreis verschiedene Kerzen aufgestellt, also ganz schlichte Kerzen ohne irgendein Symbol, die von Jugendlichen entzündet wurden und die später nach den Gebeten mit Blumen geschmückt wurden. Also ein sehr schönes Zeichen von Hoffnung, von Zuversicht angesichts der Trauer und angesichts des Todes natürlich. In Duisburg ist es anders gewesen. Dort hat man nach dieser Katastrophe bei der Love Parade eine Kerze in die Kirche hineingetragen, die schon an der Stelle der Katastrophe gebrannt hatte. In Winnenden ist es so gewesen, da bewundere ich immer noch die Jugendlichen, die dort mitgewirkt haben. Sie mussten durch die lange Kirche gehen mit Kerzen, jeweils eine Kerze für einen ums Leben gekommenen, und haben die dann entzündet und auf den Altar gestellt. Da sieht man schon, das sieht sehr, sehr unterschiedlich aus, wie hier mit Kerzen umgegangen wird, aber dieses Symbol von Kerze, von Licht im Dunkel oder die Kerze, die für Verstorbene, Ermordete, ums Leben gekommene steht, das darf also offensichtlich als Zeichen nicht fehlen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch durch die Medien sehr präsent geworden. Also diese, ich sage das jetzt mal positiv, diese Lichterkerzenmeere.
Ja, ne? Ja. Und die Medien leisten natürlich etwas, was ich als Teilnehmender, Mitfeiernder, Trauernder, wie immer man das nennen möchte, in der Kirche so gar nicht erleben kann. Sie zoomen das heran, ja. Dieses Kerzenlicht wird dadurch sehr, sehr dominant und bekommt natürlich medial nochmal eine größere Wirkung, als ich das im taghellen Kirchenraum erleben kann.
Sie haben das jetzt sehr schön ausgeführt, warum es Variationen von Ort zu Ort gibt. Liegt das vielleicht daran, dass der Pfarrer vor Ort immer noch Rituale bestimmen kann und das Ganze arrangieren kann in Absprache mit anderen Akteuren?
Nicht unbedingt. Okay. Also diese Trauerfeiern werden nach allem, was wir wissen, vor Ort von mehreren Leuten vorbereitet. Das ist also nicht der einzelne Pfarrer. Es sind ja auch keine Gottesdienste, die in Pfarreien stattfinden, sondern es sind meist Domkirchen oder so etwas, also wirklich größere, bedeutende Kirchenräume. Hier in Erfurt ist es so gewesen, dass ganz unterschiedliche Betroffene und Helfende an der Vorbereitung dieser Feier vorbereitet gewesen sind. Man hat das also regelrecht ausgehandelt, wie diese Feier hinterher aussehen sollte. Die Unterschiede liegen zum Teil in den Traditionen vor Ort. Also München Kathedrale, das ist stärker katholisch dominiert. In Winnenden merkte man deutlich einen evangelischen Hintergrund. Hier in Erfurt hat man sehr stark doch Rücksicht zu nehmen versucht auf die konfessionslose Bevölkerung. Ich glaube, dass das eher etwas ist, nach dem, was wir bisher wissen und sagen können, was für die Gestaltung der Feiern wichtig ist.
Zu was dient so ein Gottesdienst? Hat er in erster Linie so eine Trostfunktion nach einer Katastrophe, die keiner so richtig verstehen und verarbeiten kann?
Wir meinen, dass diese Feiern, diese Gottesdienste sehr unterschiedliche Funktionen haben. Ich denke, das, was Sie gerade genannt haben, ist ein Element.
Also Trost.
Ja, Trost. Trostspenden. Klage aber auch. Trauer artikulieren zu können und Trost zugesprochen zu bekommen. Ich denke, wichtig ist, dass ein Zeichen gesetzt wird innerhalb der Gesellschaft, ein Zeichen dafür, dass man zusammenhält, dass man den Tod, die Katastrophe öffentlich macht und dass man Solidarität zeigt mit denen, die hier trauern. Das scheinen mir also ganz wichtige Momente zu sein. Dann denke ich aber, was also auch nicht vergessen werden darf, dass man also den Einzelnen in einer solchen Situation nicht alleine lässt, sondern dass man auch Gemeinschaft spüren lässt, Gemeinschaft erzeugt und dass Menschen sich versammeln, um mit den Trauernden in dieser Situation zusammen zu sein.
Ja, und das Interessante finde ich, dass sich dann um diese eher, sagen wir mal, religiösen Bereiche, also um die Gottesdienste, doch dann etwas Säkulares abspielt. Also ich erinnere zum Beispiel an den Anschlag auf die Charlie Hebdo-Satire-Redaktion. Ja. Da gab es ja danach einen Schulterschluss von Politikern, die dann über die Straße marschierten und sagten, wir lassen uns sozusagen nicht kleinkriegen. Das war eine ganz politische Äußerung.
Ja, wobei man da sagen muss, da haben wir auch nochmal länderspezifische Unterschiede. Also in Frankreich, aufgrund der Laïcité, geht man mit solchen Feiern anders um, als meinetwegen im skandinavischen Raum oder in Deutschland. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die Sie gestellt haben, wir gehen immer davon aus, dass also religiöses Handeln und das, was Sie säkular genannt haben, dass das so voneinander getrennt sein muss.
Genau.
Das ist es aber über lange Jahrhunderte ja gar nicht gewesen, sondern die Dinge gingen ineinander über. Es gab ein Nebeneinander, ein Miteinander. Und das können wir vielleicht im Moment hier auch wieder beobachten. Interessant ist ja, wir haben diese Trauerfeiern. Wir haben aber vorher auch schon, ja, individuelles, spontanes Trauern. Das kann man ja häufig sehen. Ein Bild wird aufgestellt, ein Schild auf den Boden gelegt, warum Blumen werden abgelegt, Kerzen und so weiter. Da gehen ganz unterschiedliche Dinge nebeneinander und da spielen ganz unterschiedliche Ebenen eine Rolle.
Säkulares Element wäre für mich, oftmals sind Politiker zugegen.
Ja,
oder ist das, oder lassen die sich einbinden in das religiöse Ritual?
Ja, oder binden sich selbst ein. Ich erinnere mich also an die Feier in Winnenden, wo der damalige Bundespräsident Köhler gesprochen hat. Die Rede des Bundespräsidenten hatte sehr, sehr starke religiöse Elemente. Also er als ein bekennender Christ brachte sich als dieser hier ein. So dass man manchmal schon bei den Reden so ein wenig die Verquickung von Religiösem und Säkularem sieht. Die Frage ist, was ist überhaupt säkular? Also ich kann Kerzen anzünden natürlich auch als etwas Säkulares verstehen. Ich kann es gleichzeitig religiös deuten. Das lässt sich im Detail so gar nicht unbedingt auseinander dividieren. Nicht?
Sie haben am Anfang gesagt, das fand ich sehr interessant, es geht nicht nur um den Ritus oder die Liturgie einer bestimmten Religionsgemeinschaft.
Ja.
Und ich habe das so verstanden, wir sind auch bei diesem Gedenkfeiern auf dem Weg einer realen Pluralität.
Ja, das sehe ich so, ja. Und da sind die Feiern interessant, wenn man sie einfach mal historisch in ihrer Entwicklungslinie verfolgt. Da ist man am weitesten gegangen in München nochmal bei der Trauerfeier für die Toten, die bei diesem Amoklauf in einem Einkaufszentrum ums Leben gekommen sind. Dort gab es etwas sehr Interessantes im Sommer 2016, dass nämlich im ökumenischen Gottesdienst unter anderem eine Muslime und ein Jude aufgetreten sind und ganz in der Diktion ihrer Religionsgemeinschaft gebetet haben. Und da, denke ich, merkt man sehr deutlich, wie sich diese Feiern weiterentwickeln, wie es ein Zueinander der verschiedenen Religionsgemeinschaften gibt und wie auch diejenigen, die für diese christlichen ökumenischen Gottesdienste zuständig sind, die Sensibilität aufbringen, andere Religionsgemeinschaften hier einzuschließen. Theologisch, meine ich, geht das sehr, sehr gut, gerade so, wie man das also in München gemacht hat. Da nimmt man der anderen Seite nichts. Es ist also ein Nebeneinander, möglicherweise auch als ein Moment innerhalb eines solchen christlichen Gottesdienstes. Aber ich denke, da wird man in den nächsten Jahren noch eine Reihe von Veränderungen sehen und da sind die Religionsgemeinschaften, die christlichen Kirchen natürlich auch auf dem Weg.
Und welche Veränderungen meinen Sie? Also in liturgischer Hinsicht, oder?
Ja, also ein Modell, das man sich vorstellen könnte, wäre, dass man von einem rein ökumenisch, christlich-ökumenischen Gottesdienst weggeht und solche Formen gibt es in den USA bei solchen Anlässen. Solche Formen sind auch unter Papst Johannes Paul II. In Assisi beispielsweise bei einem Friedensgebet gepflegt worden, dass man ein Nebeneinanderbeten der verschiedenen Religionsgemeinschaften hat. Also man hat sozusagen Rahmenelemente und dann betet aber jede Religionsgemeinschaft, man könnte sagen, in ihrer Sprache in Anführungszeichen, mit ihrer Gestik, mit ihren Zeichen. Das könnte ein Modell sein, das auf Zukunft tragfähig ist.
Solche Gedenkfeiern oder sagen wir Trauerfeiern das trifft es ja besser, ja, sind stark im medialen Fokus. Also ich erinnere mich an Erfurt und Winnenden, auch an die Love Parade und German Wings Feier. Da waren die Medien sehr stark präsent und haben das eigentlich abgebildet. Wirkt das auf die liturgische Inszenierung zurück?
Ja, das denke ich schon. Vielleicht darf ich nochmal eine Sache ergänzen. Das ist ja ein ganz interessantes Phänomen. Als vor einigen Jahren der Torwart Robert Enke sich das Leben genommen hat, wurde die Trauerfeier aus dem Fußballstadion in Hannover gleich von mehreren Fernsehsendern parallel übertragen. Das zeigt ja auch, da muss es irgendein Interesse geben in der Öffentlichkeit. Da muss es also Interessierte geben, die eine solche Übertragung sich anschauen. Und wir haben dafür Belege, etwa auch aus Köln. Im Kölner Dom, mancher wird sich daran erinnern, wurde den Trauernden ein kleiner Holzengel überreicht, den man so in der Hand halten konnte, an dem man sich auch festklammern konnte. Und während der Fernsehübertragung dieses Gottesdienstes haben Menschen per Internet diesen Holzengel bestellt. Also es gab offensichtlich viele, die das mitverfolgt haben und ein Interesse hatten, sich also über diese kleine Brücke Holzengel mit dieser Feier, mit den Trauernden zu verbinden. Und jetzt kann man interpretieren, Solidarität zu zeigen oder wie, was auch immer.
Aber gleichzeitig bedeutet diese mediale Inszenierung auch eine größere, ich sag mal, ein Wegfallen dieses eher intimen Charakters einer Trauerfeier?
Ja, bedeutet es sicherlich. Bedeutet es für die Angehörigen, wobei es dort wohl Feiern gibt, wo abgesprochen ist, was gezeigt werden darf und was nicht gezeigt werden darf. Also trauernde, weinende Angehörige sollen natürlich nicht gezeigt werden. Und
ja, gibt es da so einen Kodex?
Ja, offensichtlich. Also in Köln ist das zumindest detailliert abgesprochen worden, wie man das machte. Auf der anderen Seite muss man sagen, solche Katastrophen betreffen die Gesellschaft insgesamt. Also jeder hätte in dem Einkaufszentrum sein können von uns. Jeder hätte in dem Flugzeug sitzen können. Die Gesellschaft insgesamt ist erschüttert. Und diese Feiern sind sicherlich nicht nur und nicht allein Feiern für die Angehörigen, für sie natürlich in besonderer Weise, aber sie sind auch Feiern für die Gesellschaft, für die breite Öffentlichkeit. Und von daher sind wir schon der Meinung, dass solche Feiern auch medial übertragen werden sollten.
Ja klar, und alle Katastrophen, die Sie jetzt genannt haben, haben ja auch ein sehr großes politisches Interesse ausgelöst. Also natürlich Amokläufe an den Schulen.
Ja.
Klar,
ja,
dass die Gesellschaft interessiert. Die Love Parade, da ging es eher um Bürokratie auf einer bestimmten Ebene. Und German Wings, das war auch ein Suizid. Aber da ging es ja um die Frage, wie sicher sind unsere Flugzeuge.
Ja, also wobei man sich da, glaube ich, nicht täuschen darf. Also man kann natürlich darüber spekulieren, warum geht ein Politiker, eine Politikerin zu solchen Veranstaltungen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand gerne fortwährend an solchen Trauerveranstaltungen teilnimmt, die einen ja auch mitnehmen, die einen persönlich berühren. Wir haben von Notfallseelsorgern gehört, dass es Politiker gibt, die nach solchen Feiern lange mit den Trauernden zusammenbleiben, die also das Gespräch mit ihnen suchen, die Trost zuzusprechen versuchen, sodass das nicht eine mediale Außendarstellung ist mit irgendeinem politischen Kalkül verbunden, sondern bei den Betreffenden wirklich das Anliegen ist, Nähe der Öffentlichkeit zu zeigen, Nähe des Staates zu zeigen und Trost zuzusprechen.
Aber es ist interessant, Ihre Frage, ab wann oder wann geht ein Politiker überhaupt dahin oder wann ist es für ihn unabdingbar, dahin zu gehen?
Ja, ich denke mal,
kann man nicht beantworten, ne?
Oder? Kann man nicht beantworten, wobei es schon merkwürdig wäre, wenn in einem Bundesland ein großes Unglück passiert und der jeweilige Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin nicht käme. Das würde ja sicherlich auch für Aufsehen sorgen. Übrigens haben wir da ein ganz interessantes Ereignis, das ich allerdings auch nur aus der Presse kenne, dass nämlich eine solche Trauerfeier, wie es sie meinetwegen in München gegeben hat oder in Köln, in Berlin nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt offensichtlich nicht stattgefunden hat. Es gab einen Gottesdienst in der Gedächtniskirche, der aber einen offensichtlich anderen Charakter hatte, wie auch immer. Es gibt jedenfalls die Klage von Angehörigen, es fehle eine solche Gedenkfeier, es fehle ein solcher Gottesdienst. Und da merkt man, dass man mittlerweile doch in der Gesellschaft damit rechnet, dass so etwas stattfindet.
Aber Sie haben recht, in Berlin gab es das nicht. Es gab eher eine etwas nüchterne Veranstaltung in der Gedächtniskirche. Ne?
Ja, ja.
Also das war schon, ja, vielleicht ist... Ich kann es mir nicht erklären. Sie vielleicht?
Haben
Sie
eine Erklärung dafür? Man braucht offensichtlich dieses Zusammenkommen, man braucht die Zeichen, man braucht möglicherweise auch ja, ich sag mal, den öffentlichen Respekt gegenüber dem, was der eigenen Familie, dem eigenen Freundeskreis und so weiter widerfahren ist. Und es braucht offensichtlich auch eine Zeichensprache, in der das zum Ausdruck kommt.
Aber warum gab es in Berlin jetzt das nicht anlässlich des Weihnachtsmarkts?
Möglicherweise hängt das mit dem Regierungswechsel zusammen. Möglicherweise hängt das mit der Jahreszeit zusammen. Ich kann es mir auch nicht erklären.
Wie entstehen eigentlich solche Rituale oder sagen wir solche liturgischen Symbolsprachen, die Sie unter die Lupe genommen haben? Die kommen ja aus dem, haben Sie ja schon gesagt, konfessionellen Bereich.
Ja.
Sind das ganz traditionelle, etablierte Formen, die man da übernommen werden?
Ja, man kann generell bei solchen neu entwickelten Gottesdienstformen sagen, ganz neu sind sie eigentlich selten. Es gibt bestimmte Bausteine, die man kennt, die sich bewährt haben, zum Teil ja auch Jahrhunderte bewährt haben, auf die man zurückgreift und mit denen man dann solche Feiern neu zusammensetzt. Also Psalmen oder Klagepsalmen, also biblische Texte, die gibt es natürlich seit Jahrhunderten, die gibt es seit Jahrtausenden. Die sind in der christlichen Liturgie vertraut, sind in der jüdischen Liturgie vertraut. Und solche Texte greift man dann auf, um in solchen Situationen etwas zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, es braucht hier Männer und Frauen, die, ja, man könnte sagen, rituelle Kompetenz mitbringen, um in solchen Situationen mit dem, was sie kennen, womit sie umgehen können, solche Feiern zu gestalten. Dass es gänzlich neue Elemente gibt, begegnet selten. Also man könnte sagen, in Winnenden gab es allerdings im Staatsakt, nicht im Gottesdienst, ich hätte mir das aber auch im Gottesdienst vorstellen können, von Schülern der betroffenen Schule ein Anspiel mit schwarzen und farbigen Tüchern, wo Symbole für die Hoffnungen der ums Leben gekommenen Schüler verdeckt und dann wieder gezeigt wurden. Jetzt in München die Kerzen für die Toten, die dann mit Blumen umgeben werden. Also werden Blumen reingesteckt in so einen Leuchter, der diese Kerzen trägt. Das sind durchaus neue Elemente. Aber das Bestimmende, würde ich sagen, sind eigentlich Elemente, die man aus langer Tradition kennt und die man jetzt neu kombiniert.
Der Religionswissenschaftler Friedrich Wilhelm Graf würde sagen, das ist ein typisches Beispiel für moderne Pluralität, wo man sich Religion zusammenbaut.
Ja, ich würde sagen, das ist ein typisches Beispiel für Liturgiegeschichte, wo man eigentlich so ähnlich immer verfahren ist, dass man Dinge schon hatte, die man neu kombiniert, die man neu verändert hat. Man muss ja auch sehen, das sind ja Situationen für alle Betroffenen von höchster Anspannung. Also man stelle sich vor, so eine Feier geht schief, also die Texte sind banal oder ein Zeichen spricht nicht, dafür kann ich Ihnen auch gleich gerne ein Beispiel geben, dann wäre das eine Katastrophe für alle Beteiligten, vor allen Dingen natürlich für die unmittelbar Betroffenen. Und deshalb, denke ich, greift man in solchen Situationen gerne auf Dinge zurück, die sich bewährt haben. Also ein Element, wo man sagen könnte, da stand es sozusagen auf der Kippe, ist dieser Engel gewesen, diese Holzengel gewesen, die man im Kölner Dom ausgeteilt hat. Wo Notfallseelsorger im Nachhinein gesagt haben, das war höchst riskant als Zeichen, ein Flugzeug stürzt ab und dann wird ein Engel, gleichsam ein fliegendes Wesen, wenn man so will,
ja, verstehe,
nicht an die Hand geben. Es hat offenbar ist dennoch ein Zeichen des Trostes und des Zuspruchs gewesen. Aber da merkt man auch, gerade jetzt im Urteil der Notfallseelsorger, die sich dort ja sehr, sehr gut auskennen, was an Sensibilität notwendig ist, damit eine solche Feier ja auch wirklich Trost und Hoffnung spenden kann.
Haben die einen großen Einfluss, diese Notfallseelsorger, auf die Struktur so einer Feier?
Die haben einen großen Einfluss, weniger auf den Einfluss einer solchen Feier. Sie sind natürlich sofort zur Stelle nach der Katastrophe. Und in Duisburg beispielsweise ist es so, dass ein oder zwei Notfallseelsorger bis heute die Angehörigen der, ja, vermutlich ja zum größeren Teil jungen Menschen, die bei der Love Parade ums Leben gekommen sind, betreuen, mit denen auch Gottesdienst feiern und denen zur Seite stellen.
Ich glaube, es geht prinzipiell bei diesen Veranstaltungen auch darum, sagen wir mal, dem sprachlosen Bereich irgendeine Form von Sprache zu geben. Und zwar keine diskursive, sondern eben eine Symbolsprache.
Ja, Stimmt das? Das würde ich auch so sehen. Es geht zum einen darum, überhaupt diese Todesfälle zu thematisieren in der Öffentlichkeit. Im Umgang mit Sterben und Tod hat sich in den letzten 10, 20 Jahren in Deutschland, ich denke, eine ganze Menge verändert. Diese These von der Verdrängung des Todes, ja, sie ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, aber wenn man an Hospizbewegungen und Ähnliches denkt, da hat sich doch sehr, sehr viel entwickelt. Und ich würde auch diese Trauergottesdienste nach Großkatastrophen hier einordnen. Also man setzt sich dem aus, man bringt es zur Sprache, man zeigt es. Und das, denke ich, ist also ein ganz, ganz wichtiges Element und ein ganz wichtiges Charakteristikum dieser Feiern.
Was sagen eigentlich Ihre Kollegen zu diesem Forschungsprojekt?
Naja, es gibt keine Kritik an dem Projekt, wobei wir schon merken, dass, also ich sag mal, das ist ja immer in Anführungsstrichen zu setzen, die säkulare Öffentlichkeit möglicherweise mit größerem Interesse oder mit größerem Interesse auf diese Untersuchungen reagiert als ja mancher im kirchlichen Binnenraum. Da merkt man auch, dass man auf einem Weg ist. Also ich denke mal, alle, die mit Notfallseelsorge zu tun haben, die sind in diesem Bereich sehr, sehr vertraut, sehr versiert und die sehen in dieser Art von ja diakonischer Hilfe, muss man das ja nennen. Man könnte auch sagen, ritueller Diakonie, eine große Aufgabe, gerade auch für die Kirchen und die anderen Religionsgemeinschaften. Bei anderen ist das noch so ein Stück, ein Weg, den man gehen muss. Und da müssen die Kirchen, Verantwortliche in den Kirchen, manche jedenfalls, sicherlich auch noch etwas lernen.
Das Projekt ist wahrscheinlich nur interdisziplinär möglich? Also in verschiedenen Disziplinen mitarbeiten?
Ja, wir sind im Gespräch mit Soziologen, wir sind im Gespräch mit Staatswissenschaftlern. Wir haben natürlich auch innerhalb der Theologie verschiedene Wissenschaften, mit denen wir diskutieren. Es ist auch ein Projekt, das wir zurzeit relativ stark innerdeutsch führen. Wir haben natürlich die Literatur, übrigens relativ wenig Literatur. Das ist also kein sehr großes Forschungsfeld, was mich immer wieder ein wenig verwundert, aus anderen Ländern im Blick. Und eine Sache, die uns interessieren würde, wäre, wenn wir also sozusagen mit den innerdeutschen Dingen erstmal an ein Ende gekommen sind, vermutlich im nächsten Jahr, dann also eine internationale Perspektive einzunehmen und mal zu fragen, wie sieht das in Nachbarländern genauer aus, wie sieht das in Nordamerika aus und so weiter.
Ja, interessante Frage. Und wenn Sie nächstes Jahr fertig werden, was steht dann am Ende? Eine Publikation?
Am Ende steht also wird eine Doktorarbeit stehen. Wir haben jetzt schon einen Sammelband, das einer Tagung hervorgegangen ist, bereiten weitere Tagungen vor. Unser Anliegen ist also zum einen natürlich die wissenschaftliche Diskussion dadurch zu bereichern, aber zum anderen auch in Zeitschriften zu publizieren, die von Praktikern gelesen werden, um wirklich, ich würde mal sagen, innerhalb der Religionsgemeinschaften, aber auch im Bereich Politik. Es gibt eine Abteilung im Bundesinnenministerium, die sich mit der Nachsorge für Opfer befasst. Also in diese Bereiche hinein Impulse zu geben, zu Kriterienbildung beizutragen, vielleicht auch mal intensiver noch mit Medienleuten ins Gespräch zu kommen, um wirklich aufgrund dessen, was wir untersucht haben, Hilfestellung geben zu können.
Gut, das mit den Medienleuten haben wir heute abgehandelt. Ich wünsche Ihnen aber, dass das Projekt wirklich Gehör findet bei den politischen Entscheidungsträgern.
Vielen Dank.
Danke, Herr Kranemann.